Guten Morgen miteinander. Schön bist du heute Morgen da. Schön schaust du mit von daheim oder wo du auch immer bist. Ich bin der Martial Solberger und wir machen heute Morgen weiter mit unserer Predigtserie Mut zum Aufbruch oder eben, wie es hier steht, Aufbrüche. Als ich vorhin das Bild von der Gottesanbeterin gesehen habe, habe ich das eigentlich noch cool gefunden, weil die hat 6 Beine. Das ist mal sicher interessant. Gut, ich bin mit meinen 2 zufrieden, bräuchte ich glaube nicht mehr. Aber sie kann gleichzeitig rumlaufen und beten, habe ich gedacht. Und die Arme, oder sie kann wahrscheinlich fliegen und die noch zusammenheben. Und bin mir fast ein bisschen reuig, ist mir das nicht in den Sinn gekommen mit diesem Bild. Ich denke, es ist ein gutes Bild zum Mitnehmen, auch in das Thema hinein, wo wir heute uns heute reinvertiefen werden, dass wir eben, dass das Beten ist jederzeit möglich und das ist ja auch für uns jederzeit möglich. Das Thema Aufbruch hat ja wie so 2 Bedeutungen. Das eine, die Bedeutung ist, man bricht auf, nimmt an, man macht mal einen Schritt und jetzt geht es los, oder so, wir brechen zusammen auf und man geht in eine Richtung los. Es hat aber auch die Bedeutung, die wir hier sehen, dass etwas irgendwo aufbricht. Und ich glaube, wir wollen die beiden Bedeutungen ein bisschen mitnehmen und im Blick haben, wenn wir in das Thema und natürlich in die Serie miteinander gehen. Und in unserer Reise mit Gott, für dich persönlich, für mich persönlich, aber auch für uns als Mino, wünschen wir, dass eben beides passiert. Dass wir eine Kirche sein können, die sagt, ja, wir machen Schritt und bleiben nicht stehen. Dass aber auch Sachen aufbrechen in uns, wo wir einfach staunen dürfen an Gott. Und das wünsche ich aber auch dir persönlich, dass beides passieren darf in deinem Leben. Und am meisten wünschen wir natürlich geistlichen Aufbruch, dass geistlich wir noch mehr dürfen sehen, wie Gott wirkt, wie Gott handelt, neben uns durch, aber auch durch uns durch und mit uns. Zusammen wollen wir heute in eine Geschichte eintauchen vom Volk Israel. Geschichte vom Esra, vom Buch Esra. Und die Geschichte hat, finde ich, mit beiden Arten von Aufbrüchen zu tun. Es ist etwas aufgebrochen, geistlich, aber sie sind auch aufgebrochen. Es geht dort um die Situation, dass das Volk Israel wieder zurück nach Jerusalem geht von Babylon. Und für das schlagen wir auf, der Esra, wer eine Bibel dabei hat oder eine App oder so, kann das mal aufschauen. Das Buch Esra ist wahrscheinlich nicht das, was man gerade kennt. Oder? Das ist nicht das Psalmenbuch, man sagt, ah, Mitte von der Bibel aufschlagen wie der Psalmen. Es ist auch nicht der Matthäus, wo wir wissen, ja, der ist irgendwo im hintersten Drittel oder die Offenbarung ist auch ganz praktisch, weil die ist am Schluss. Sondern der Esra, ja, wo finden wir denn den? Er ist gerade nach der Chronik. Und Chronik sind nach den Königen, also so im vorderen Teil von der Bibel. Und er ist gerade nach dem Esra kommt Nehemia und Esther, also so vor den Psalmen dort, irgendwo findet er den Esra. Ich möchte zuerst euch noch ein bisschen reinnehmen, wer ist denn der Esra? Weil ich denke, ich weiß nicht, wie gut ihr den kennt und euch der so bekannt ist, der Mann. Auf jeden Fall ist er ein grosser Mann, ein grosser Leiter, auch wenn er so ein bisschen, würde ich sagen, im Schatten ist in der Bibel und man vielleicht eben nicht so weiss für ihn. Er war ein Schriftgelehrter, ein grosser Leiter, hat etwa 450 Jahre vor Christus gelebt, eben in dem Persischen Reich. Und viele gehen davon aus, dass der Esra eigentlich die Chroniken, die 2 Chronikbücher geschrieben hat, dass er natürlich das Esra-Buch geschrieben hat und dass er mit dem Nehemia zusammen das Nehemia-Buch geschrieben hat. Und auch der Psalm 119, was der längste Psalm der Bibel ist und das längste Kapitel der Bibel, geht auch auf Esra zurück. Und ich finde es spannend, wenn man eigentlich den Psalm 19, den kennen wir vielleicht, oder einige schon nicht so schlecht, man weiss, da geht es viel ums Wort Gottes. Und das ist ein Ausdruck eben vom Esra. Dort lernt man den Esra eigentlich gut kennen, wenn man eigentlich den Psalm mal durchliest, was sein Herzschlag auch ist. Das Buch Esra zeigt, finde ich, in eindrücklicher Weise, wie Gott seinen Weg mit seinem Volk geht. Schon 100 Jahre bevor das passiert, was wir heute anschauen, schreibt der Jesaja im Jesaja-Buch, dass eigentlich der Kyros, der Herrscher, wird dann eben 100 Jahre später den Auftrag geben, dass man den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen soll. Und der Ezra geht nachher eigentlich um die Geschichte, um die Prophezeiung, die der Jesaja schon gemacht hat, 100 Jahre im Voraus. Das passiert nachher hier im Ezra. Der Ezra, er war ein Mann, der sich intensiv mit den Schriften, die er hatte, auseinandergesetzt hat. Er hatte sicher Mosebücher, er hatte sicher das Jesaja-Buch, wahrscheinlich ein paar Psalmen. Er hatte Josua wahrscheinlich auch gehabt. Aber natürlich noch nicht das ganze Alte Testament, oder? Wie wir das haben. Aber das, was er hatte, natürlich vor allem die Mosebücher, mit dem hat er sich intensiv auseinandergesetzt. Er hat das studiert, aber er hat es nicht nur studiert und in den Kopf hineinbiegen, er hat es auch gemacht. Er hat auch umgesetzt, das, was er dort gelesen hat. Und das lesen wir im Ezra 7. Denn Ezra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und die Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Und der Mann ist auch im Kyros nicht verborgen gewesen. Der Kyros, der Herrscher dort in Babylon, in Persien. Und er gibt am Ezra den Auftrag, gang mit dem Volk oder mit einem Teil vom Volk nach Jerusalem. Und dann, wenn du in Jerusalem angekommen bist, soll er dort genau das machen. Er soll das Wort von Gott lehren und die Leute unterweisen in dem Wort Gottes. Und das sagt der persische König, oder? Er gibt ihm den Auftrag. Das ist mega spannend. Das können wir auch lesen, nachher hier im Ezra 7. Du, Ezra, sollst die Weisheit, die dein Gott dir gab, einsetzen, um Schreiber und Richter zu ernennen, die das ganze Volk westlich des Euphrat, die das Gesetz deines Gottes kennt, regieren. Wer die Gesetze nicht kennt, den sollt ihr darin unterweisen. Spannend. Dass ein König, der eigentlich nicht so viel mit Gott am Hut hat, so einen Auftrag gibt. Aber der König, er gibt am Ezra nicht nur den Auftrag, eben dorthin zu gehen und zu unterweisen und zu lehren, den Tempel wieder aufzubauen, sondern er tut seine Schatzkammern auf und sagt, nimm alle Gefäße, alles, was vorher von Jerusalem nach Babylon verschleppt worden ist, die Becher, alles vom Tempel, das ganze Tempelgeschirr aus Gold und Silber, nimm, das haben die alles noch gehabt, nimm das wieder mit und bring es zurück nach Jerusalem in den Tempel, das gehört dorthin. Und weiter sagt er ihm, schau, die Schatzkammer ist offen, nimm noch, was du brauchst, um den Tempel zu bauen. Also nicht nur das, was eigentlich in den Tempel gehört hat, sondern auch Finanzen, Gold. Er hat ihm noch Essen und Trinken mitgegeben. Er hat ihn mit allem versorgt, damit der Auftrag erledigt werden kann. Das beeindruckt mich extrem. Und es ist eigentlich spannend, und ich glaube, also der ausschlagende Punkt, wieso dass er das macht, ist, weil Gott das Herz von diesem Mann, von diesem Herrscher bewegt hat. Und das lesen wir ganz am Schluss vom 2. Chronikbuch, wo es heisst, dass eigentlich sein Herz entflammt worden ist. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber Gott hat sein Geist, den Geist von diesem Kyros, entflammt, dass er wie sein Auftrag macht und umsetzt. Also wie ein Knecht Gottes wird der grösste Herrscher von dieser damaligen Zeit. Der Herr vom Himmel, Gott, sagt dort, der Kyros hat ihm alle Königreiche, die er hat, gegeben. Also er bezeugt eigentlich, dass sein Reich, das persische grosse Reich, eigentlich Gott ihm gegeben hat. Und das finde ich einfach mega spannend, wie Gott mit dem Mann umgeht und sein Herz bewegt, dass schlussendlich Gottes Weg mit seinem Volk, den er eigentlich rausgeführt hat nach Babylon, weil sie Gott nicht treu sind, eigentlich durch so einen Herrscher wieder zurück an ihr Land bringen und dort eigentlich schaut, dass wieder der Tempel aufgebaut wird, der Ort, wo Gott anbetet und verherrlicht wird. Das wäre vielleicht ein bisschen so, wie wenn der Stadtpräsident von Aarau würde sagen, ah, Mino, ihr wollt bauen. Schaut, die Stadt kommt hier, da ist ein Blankoscheck. Baut das Haus, ihr könnt hier so breit und so hoch und so tief wie möglich bauen, dass ihr wohl und zufrieden seid. Setzt die Mino schön an der Bahnhofstrasse. Wir als Stadt zahlen das, egal was es kostet. So ein bisschen in diesem Stil läuft das hier, oder? Einfach, dass wir die Relationen ein bisschen haben. Nur, dass der Tempel ein bisschen grösser war als unsere Mino. Also, ich müsste mal den Esra durchlesen. Ich finde es mega spannend. Wir lesen dort in diesem Buch, wie das Volk eben aufbricht, einen Aufbruch erlebt. Eigentlich ist ja das Volk deportiert. Eigentlich ist es gefangen. Auch wenn die Gefangenen zum Teil einmal höhere Stellungen haben dürfen, das kennen wir von Daniel, oder? Die Geschichte von Daniel, wo in Persien ein wichtiger Mann geworden ist. Und es hat viele andere gegeben, Zerubabel, der Esra und andere Leute, die führende Leute sind, sind auch in Babylon zu der führenden Schicht gehört. Aber es war ein Volk, das deportiert worden ist. Und jetzt hat es die Wellen gegeben, wieder zurück ins Land. Und das hat angefangen eben mit dem Zerubabel. Das war die erste grosse Welle mit 50'000 von dem Volk, das wieder zurück nach Jerusalem ist. Dann ist die zweite Runde gekommen, das ist mit dem Esra, wo etwa 2'000 Leute zurückgegangen sind. Und dann ist die dritte Runde gekommen mit dem Nehemia, wo eigentlich noch eine kleinere Gruppe dann zurück nach Jerusalem ist. Und spannend finde ich, wie geht jetzt das Volk von Gott um, wo sie das erste Mal wieder nach Jerusalem kommen, mit dem Zerubabel, also die 50'000 bei der ersten Runde. Sie kommen nach Jerusalem und als erstes tut man sich ein bisschen einrichten. Man macht sich ein bisschen häuslich, also nicht in dem, dass man ein Haus hat, sondern ein Zelt, stellt die Zelt auf und dann macht man als erstes einen Altar und das ganze Volk kommt zusammen und betet als erstes dort Gott an. Und wo das Dankopfer, der Dank, wie vorbei ist, dann feiert man das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, das daran erinnert, an den Auszug von Israel durch die Wüste. Und wir feiern 7 Tage lang in dieser Stadt, die ja eigentlich am Boden liegt, das Fest, das Laubhüttenfest. So ist der Start, wo sie zurückkommen. Und viele Leute, die dort sind sie noch, sind ja nicht ganz alle nach Persien verschleppt worden. Viele waren auch noch dort, aber sicher alle, sicher die gehobenere Gesellschaft. Viele von denen, die zurück sind gekommen, haben an dem Moment viel von ihrem Reichtum, Gold und Silber, einfach gespendet und gesagt, jetzt wollen wir den Tempel, jetzt wollen wir den Mittelpunkt, wo unser Glaube an sich abspielt, wo wir Gott anbeten, das wollen wir wieder aufbauen. Das mit der offenen Schatztruhe, die ich vorher gesagt habe, das ist ja dann erst mit dem Esra gekommen, bei der zweiten Welle. Und jetzt, das Volk nach dem Fest, nach 7 Tagen feiern, dann fangen sie an zu bauen. Und sie legen das Fundament von diesem Tempel, wahrscheinlich war ja noch ein Teil übrig vom alten Tempel, der zerstört worden ist. Und sie machen wieder das Fundament für den neuen Tempel. Und wo das Fundament steht, da lesen wir dort, und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Ich hoffe, es ist nicht so gross, es ist ein bisschen viel Text. Da wurden die Priester in ihren Gewändern mit den Trompeten aufgestellt und die Leviten, die Nachkommen Asafs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, so wie David, der König von Israel, es angeordnet hatte. Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut, ewig wird seine Gnade über Israel. Dann jubelte das ganze Volk laut mit großem Lobpreis zum Herrn, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt worden war. Ich finde es so spannend, dass sie in dem Moment, wo das Fundament gelegt worden ist, sagt man jetzt so, jetzt ist der Boden gelegt und jetzt gehen wir dran oder jetzt stellen wir die Mauern auf, jetzt kommen die Säulen und jetzt packen wir erst recht an. Nein, sie sagen Stopp. jetzt kommt die Worship-Band, oder? Die stellen wir mit auf das Fundament mit Trompeten und Zimbeln. Und jetzt wird zuallererst mal Gott dankt, Gott anbetet. Und jeder dort wollte anpacken, glaube ich, und nicht wollte sagen, so, jetzt gehen wir dran und stellen den Tempel auf. Jeder hat wahrscheinlich schon angepackt, schon nur, dass das Fundament steht. Aber jetzt ist es nicht darum gegangen, was jeder macht, wie gut jeder ist, wer die bessere Fähigkeit hatte. Es ist nicht darum gegangen, Anerkennung zu gewinnen für das, was man gemacht hat, oder selber gut dazustehen. Für das, was man geleistet hat, es geht einfach darum, jetzt zahlerisch, jetzt haben wir den Boden gelegt und jetzt geben wir Gott die Ehre dafür. Ihm gehört aller Raum. Ihn wollen wir anbeten. Ihm wollen wir danken für die Fähigkeit, für die Gaben, die wir haben, dass wir das überhaupt machen können, dass wir überhaupt wieder hier in Jerusalem sein dürfen, ist sein Verdienst, nicht unser. Und darum beten wir jetzt hier Gott an. Und ich glaube, auch wir sollen das mitnehmen, jetzt in unsere Zeit. All das Gute, das wir haben im Leben, unser Leben. Woher kommt das? Das ist nicht einfach unser Verdienst. Es ist ein Geschenk. Und ich glaube, das wird uns noch viel mehr dann bewusst, wenn wir eben nicht die guten Zeiten erleben, wenn wir das Schwierige erleben. Und doch dürfen wir erfahren, gerade im Schwierigen, dass Gott da ist, uns nicht loslässt. Das Volk, das feiert die Fundamentlegung vom Tempel, feiert zuallererst mal ihren lebendigen Gott. Weil sie ihnen bewusst ist, eigentlich ist das Fundament nicht die Betonplatte, also die haben wahrscheinlich kein Beton gehabt, aber die Steinplatte dort, sondern ihr Fundament ist Gott selber. Er ist der Grund, wo sie ihr Leben, ihr Volk und ihr Land darauf aufbauen. Und ihn wollen sie jetzt anbeten. Er ist der Grund und das Fundament von ihrem geistlichen Leben. Die Israeliten waren nicht perfekt, das wissen wir. So sind auch wir. Wir sind es ja auch nicht. Das wissen wir auch. Aber der Aufbruch, den sie hier erleben, führt dazu, dass sie zuallererst Gott wollen ergeben. Ihn dort an den ersten Platz stellen. Und interessant ist auch, was für Emotionen es da gibt bei dem Fest. Das lesen wir dort in Esra 3. Da hat es wahrscheinlich die jüngeren Leute gegeben, die noch gar nie in Jerusalem gewesen sind. Die sind in Babylon aufgewachsen, in dem Persischen Reich aufgewachsen. Die sind das erste Mal in ihrem Land, das ihnen gehört. Und die jubeln vor Freude, denken, jetzt endlich sind wir da, daheim, unser Grund und Boden, und jetzt können wir noch den Tempel aufbauen. Was für eine Freude, was für ein Lob. Lasst uns preisen. Im gleichen Moment sind aber die anderen dort, die Älteren. Die Älteren haben noch erlebt, wie der Tempel ausgesehen hat. Sie haben ihn noch gesehen, sind wahrscheinlich noch drinnen gestanden. Der alte Tempel vom Salomo. Ein Prunk. Und der zweite war nie mehr so schön nachher wie der erste. Und die hatten ganz andere Emotionen. Die hatten Trauer. Trauer über Verlust. An diesem Platz zu sein. Und sie wussten, hier ist mal der Tempel gestanden, wo wir Gott anbeten. Denn hier haben wir so viel mit Gott erlebt. Gleichzeitig vielleicht auch Trauer darüber. Wir haben versagt. Wir haben Gott abgesagt. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Und darum sind wir deportiert worden. Und die hatten ganz andere Emotionen als die Jungen dort am gleichen Fest. Und das passiert an diesem Moment, in diesem Lobpreis. Und alles tönt vielleicht wie eins. Freude und Not. Not, die vielleicht gleichzeitig auch wieder Freude beinhaltet, aber gleich auch der Schmerz, wenn man sich bewusst wird, was für einen Weg sind wir jetzt als Volk gegangen. Und das kommt alles auf in dem Moment von dem Lobpreis, in dem Moment, wo sie Gott dir geben, dort auf dem Fundament vom Tempel. Und beiden, den Jüngeren und den Älteren, ist klar. Eins ist klar, da zeigt sich jetzt Gott. Gott ist gegenwärtig. Gott ist mit seinem Volk unterwegs. Gott nimmt sich sein Volk an. Gott gibt sein Volk nicht einfach auf. Und das ist sichtbar geworden, auch in dem Moment, wo sie wissen, ja, jetzt sind wir wieder da. Jetzt haben wir das Fundament gelegt von diesem Tempel. Und einmal mehr, ob schon das Volk sich abgewendet hat von Gott, zeigt er seine Liebe, seine Gnade seinem eigenen Volk gegenüber. Und das wird gefeiert. Das gibt Jubel. Das gibt aber auch die Schreie der Trauer im gleichen Moment. Und ich glaube, die Zeit vom Lobpreis, bevor eben der Tempel fertig ist, bevor jeder sein Häuschen gebaut hat und hat können einziehen und sein Leben schon im Griff hatte und gewusst hat, wo ist mein Acker und wo mein Garten etc. Bevor man schon den Tempel fertig gesehen und gewusst hat, so sieht jetzt der wirklich aus. Bevor man fertig ist, hat man den Fokus gehabt, jetzt geben wir Gott Ehr. Und es ist nachher noch 4 Jahre gegangen, mindestens bis der Tempel fertig war. Und der Lobpreis zeigt, wo das Volk jetzt sein Herz hat oder anhängt. Nicht an ihre eigenen Wünsche und Träume, sondern einfach an Gott. Und sie wollen ihm Ehr geben. Sie wollen ihm Ehr geben, bevor das ganze Projekt fertig ist. Bevor man alles schon sieht und in der Hand hat und sichtbar ist. Schon in aller Unvollkommenheit. Nur das nackte Fundament. Also ich meine es nicht das Fundament. Da ist nie wirklich etwas Schönes zum Anschauen. Gut, Baufachleute werden vielleicht sagen, mol, das ist, hat vielleicht auch seine Schönheit. Oder sie sehen den tieferen Sinn natürlich drin. Den sehen wir auch. Aber richtig schön finde ich das nicht, so ein Fundament. Da sieht man nicht Schönheit, das ist kein Grund, es ist einfach schon zu sagen, das ist jetzt mega toll. Aber es geht um viel mehr als eben um so eine Fundamentplatte. Der Lobpreis, der zeigt, woher sie ihr Herz hängen. Sie wollen Gott Ehr geben, bevor das Schöne sichtbar wird, bevor es fertig ist. Und die Frage ist, wie sieht es in deinem Leben aus? Wo ist die Zeit? Oh, jetzt bin ich da zu schnell gewesen, jetzt muss ich wieder zurück. Kannst du mich wieder zurück tun? Ja. Ja, ist gut. Danke vielmals. Wo ist es für dich an der Zeit aufzubrechen? Etwas vielleicht hinter dir zu lassen und einen mutigen Schritt zu machen? Ich glaube, für das Volk war es wahrscheinlich auch nicht nur einfach. Man war zwar deportiert, weg, aber man hat auch ein Leben gehabt. Aber gewisse sind ja in diesem persischen Reich aufgewachsen, die haben nichts anderes gekannt. Das war ihr Umfeld und die haben dort ihre Sicherheit und ihr Leben gehabt, wo sie sich vielleicht sogar wohlgefühlt haben, eine Stellung hatten und es ihnen gut gegangen ist. Aber sie haben das verloren. Wo ist es dran, bei dir einen Schritt zu tun? So wie dem Volk, das sich einfach ganz bewusst Gott neu angibt. Wo ist es dran, dein Leben vielleicht ganz neu in seine Hand hineinzulegen und Gott zu vertrauen, dass er dich sicher und gut durchs Leben führt, auch wenn du nicht weißt, wo es durchgeht. Auch wenn du nicht siehst, was ist jetzt dran und was ist vielleicht gerade mein nächster Schritt. Aber ich vertraue darauf, du führst mich da, du führst mich durchs Leben. Wo ist es dran, in aller Unvollkommenheit von meinem Leben einfach mal Gott zu ehren? Und ich weiss, das ist nicht immer einfach, gerade dort, wo wir versagen. Dort, wo wir vielleicht Gott untreu sind. Dort, wo wir es nicht im Griff haben. Aber gleich anzustehen und sagen, stopp, ich halte an. Und jetzt möchte ich zuerst einmal in dem in Gott ehren. Auch wenn ich noch nicht sehe, wie jetzt das gut kommen soll. Aber ich setze dich im Mittelpunkt. Und dann brich auf, mach den Schritt. Und wenn du so einen Schritt machst, darfst du auch ruhig feiern. Das finde ich auch cool. Da. Also sie nutzen die Gelegenheit, sie haben ja nur das Fundament, das ist noch nichts. Dann können wir sagen, ja, also hey, wir feiern aufrichtig, wenn der Dachstock steht, oder? Und dann kommt das Tändchen oben drauf und dann wird gefeiert, aber sicher nicht. Also gibt es Fest beim Fundament? Gibt es nicht, ja? Aber das kennen wir nicht, also es würde keiner machen. Aber nein, sie sagen, nein, da feiern wir jetzt. Das Fundament ist gelegt. Wir sehen, wo das wo der Bau ankommt. Vielleicht ist es bei dir nicht an der Zeit, irgendwo hin aufzubrechen, sondern vielleicht ist es an der Zeit zuzulassen, dass etwas in dir aufbricht. Und wenn etwas aufbricht, so wie wir es hier sehen, dann ist das meistens nicht gerade einfach ein schönes Gefühl. Das, was wir gerne haben oder das, was wir gerne wollen. Das ist vielleicht mit Schmerz, mit Leiden verbunden. Und gleichzeitig aber kann dort drin etwas Neues entstehen. Gleichzeitig kann das zu einem Reichtum werden vom Leben. Und wenn dein Leben gerade so etwas am Aufbrechen ist, dann darfst du es auch machen wie das Volk Israel, wo das Fundament gelegt hat, gelegt ist, gefeiert hat und Gott alle Ehre gegeben hat. Vielleicht ist einem dann nicht ums Feiern zumut, aber man kann trotzdem in diesem Aufbrechen Gott die Ehre geben. Ihm danken. Und vielleicht sieht man nur so eine öde Fläche, wo nichts drauf ist, nichts entsteht, nichts wächst, wo karg ist, wo vielleicht verletzlich ist, wo man nicht weiss, wo geht es jetzt hier an und was entsteht jetzt hier genau. Ich meine, wenn man jetzt zum KSA geht und dort einfach die Baugrube sieht, keine Ahnung, was jetzt dort genau soll entstehen. Ich sehe es nicht. Und manchmal ist es im Leben vielleicht auch so, dass man einfach eine Fläche hat und man weiss jetzt nicht, man sieht vor allem vielleicht den Schmerz oder die Not oder die Herausforderung, aber man sieht nicht, was soll jetzt hier entstehen. Und gleich dürfen wir dort drin Gott danken. Weil Gott immer die Möglichkeit hat, auf so einen Platz, so vor allem auf so einen Platz, etwas Neues und Schönes aufzubauen. Und das Volk Israel erlebt durch das mutige Aufbrechen aus ihrem Land oder aus dem Persischen Reich zurück in ihr Land, sie erleben dort einen geistlichen Aufbruch. Eine geistliche Erneuerung passiert in ihrem Leben. Es ist eigentlich die letzte grosse Erweckung, die das Volk erlebt, bevor Jesus kommt. Und das Schöne ist, ich glaube, wir müssen heute nicht einen Tempel bauen, um das zu erleben. Um geistliche Erweckung zu erleben. Weil der Geist Gottes ja schon in uns lebt. Und wir selber, mein Lieb und die Lieb, der Tempel ist. Der Tempel Gottes, wo er geehrt und verehrt wird. Im 1. Korinther lesen wir 6,19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Und ich glaube, gerade da bete ich, ist für uns und kann für uns so Aufbruch bedeuten. Und mit Anbetung, da meine ich Lieder singen, ja, auf jeden Fall. Und Gott loben, auf jeden Fall. Aber ich meine damit noch viel mehr. Es geht darum, wie wir hier lesen, es ist mit unserem ganzen Körper, unser ganzes Leben, unser Sein, wo eigentlich Gott den Ehr ausdrückt, wo ihn ehrt. Dort, wo ich bin, sei es daheim, für mich allein, sei es mit meinen Nachbarn, sei es in der Schule, sei es beim Arbeiten, sei es in der Kirche, wo auch immer. Und wenn wir der Tempel Gottes sind, dann findet ja eigentlich ein grosser Teil von dieser Anbetung auch in uns selber statt. Und ich glaube, wahre Anbetung bedeutet, dass ich Gott die Ehre gebe, auch wenn ich noch nicht am Ziel angekommen bin, auch wenn ich noch nicht das Endresultat habe. Dass ich Gott die Ehre gebe, auch dann, wenn mein Leben jetzt nicht in der perfekten Bahn läuft und alles so geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Leben mit Gott ist nicht linear. Und ich glaube, das wissen wir alle. Der Tempelbau hier mit dem Volk Israel, das ist nicht linear gelaufen. Leset der Esra, ihr seht, dann haben sie angefangen, sie haben das Fundament gebaut und dann sind andere Völker gekommen und gesagt, hey, komm, wir helfen euch mit. Dann haben sie gesagt, nein, ihr dürft nicht, das ist unser Job, ich kann nicht mithelfen. Dann haben sie sich halt so gestört und eigentlich davon abgehalten, dass sie den Bau machen und dass sie eigentlich gar nicht mehr weitergebaut haben. Dann haben sie sich mit anderen Völkern eingelassen, schon eigentlich der Auftrag gewesen wäre, das nicht zu machen. Also sie haben viele krumme Wege
auch in dieser Zeit, hier, in dieser Geschichte, es ist nicht linear gelaufen und alles perfekt. Und so, glaube ich, ist es auch mit uns. Wir müssen in unserem Leben mit Gott, mit Widerstand rechnen. Ich glaube, das ist das Normale. Eigentlich ist es nicht normal, wenn es einfach nicht immer läuft. Und wir werden versagen. Das ist auch normal. Aber lernen wir da drinnen, in unserer Schwachheit, egal wie vielleicht mein Gemütszustand gerade ist, einfach auch Gott ehren, sich zu überwinden. Und ja, ich habe vielleicht versagt und ja, ich habe jetzt nicht richtig gehandelt. Und trotzdem möchte ich dich ehren. Und ich bin überzeugt, dass wir die Kraft der Anbetung werden erleben in unserem Leben. Und wenn du gerade einen Aufbruch oder einen Umbruch erlebst, dann möchte ich dir einfach Mut machen. Fang da drin an, Gott zu ehren. Stell ihn an den ersten Punkt. Preis ihn für das, was passiert. Und vergiss nicht, ihm Danke zu sagen und ihn zu loben. Und das gilt nicht nur für dich oder für mich persönlich. Ich glaube, das gilt auch für uns als Kirche, als Gemeinschaft, wo wir zusammen unterwegs sind. Das gilt auch für unseren Neubau. Für die einen dauert es viel zu lang, für die anderen ist es vielleicht gar nicht nötig und andere ist es viel zu kompliziert. Und ich glaube, wir werden immer wieder Hindernisse erleben, da drin, in diesem Weg. Das ist, glaube ich, normal. Aber wir können und wollen nicht vergessen, es geht ja nicht um uns schlussendlich. Es geht ums Reich von Gott und wir wollen ihn ehren und ihn preisen. Heute, jetzt und auch morgen. Und wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit, wir werden jetzt in die Lobpreiszeit einsteigen, dann möchte ich dich ermutigen, komm mit in die Lobpreiszeit, egal wie sie deinem Herz aussieht, gerade jetzt. Egal, ob es dir zu loben oder nicht zu loben zumut ist. Weil das ist nicht, Loben ist nicht abhängig von dem, grundsätzlich. Egal, ob du nur ein Fundament siehst und nichts drauf. Oder vielleicht nicht einmal ein Fundament siehst. Fang an, Gott zu ehren. Und du kannst das im Singen tun, aber du kannst es ja einfach für dich machen, in deinen Worten. Du kannst einfach den Text mitgehen in deinem Herz und so Gott anbeten. Das spielt ja nicht eine Rolle, wie wir es ausdrücken. Aber dass wir es ausdrücken, ich glaube, das hat eine Kraft, die wir unterschätzen in unserem Alltag, in unserem Leben. Und ich wünsche mir, für mich selber natürlich, zuallererst, aber auch für uns alle, dass wir das noch mehr lernen, einfach zu sagen, ja, und ich mache das, ich versuche es. Ich versuche es auch immer wieder, wenn ich eine Sitzung habe oder irgendetwas läuft schon im Vorfeld, einfach Gott schon zu danken und zu sagen, ja, schau, ich gehe mit dir rein, vielleicht bin ich mir nicht optimal vorbereitet, vielleicht habe ich etwas vergessen oder vielleicht läuft es nicht so, wie ich mir gedacht habe, oder keine Ahnung, oder vielleicht sind die gar nicht da, wo ich gedacht habe, sie sollten da sein, was auch immer. Zuerst mal Gott danken und sagen, schau, wir gehen zusammen durch das und es kommt gut. Anbetung fängt in meinem Inneren an, indem ich anfange, mit meinem dankbaren Herzen Gott zu begegnen. Und das wünsche ich mir, dass wir das jetzt auch machen. Und ich bete noch beten dafür. Jesus, ich möchte dir alle Ehre geben. Du bist gross, wunderbar, herrlich und gut. Und gerade in dieser Geschichte mit deinem Volk dürfen wir immer wieder sehen, wie deine Liebe und deine Gnade so kein Ende hat und immer wieder aufs Neue erfahrbar ist. Und sie ist auch nicht abhängig davon, ob wir alles richtig oder alles falsch machen. Und dafür möchte ich dir alle Ehre geben und danken. Ich möchte dich aber auch bitten, Geist Gottes, dass du unsere Herzen auftust, dass du uns noch mehr in die Tiefe und in die Kraft der Anbetung führst. Dass das nicht einfach ein Moment ist, wo wir uns zusammenkommen als Kirche und Lieder singen, sondern dass das Momente sind in unserem Alltag. Dass das Momente sind als Kirche, wo wir einfach dürfen Kraft erleben, deine Kraft erleben. Wo wir immer wieder in Erinnerung rufen, unser Leben haben wir dir zu verdanken und wir wollen dich im Mittelpunkt setzen von allem. Und ich bitte, Geist Gottes, dass du uns das in Erinnerung rufst und dass du uns dort drin einfach noch, ja, noch viel mehr den Reichtum von dem zeigst, von wahrer Anbetung. Für jeden persönlich, auf seine Art, wie er connecten kann mit dir oder sie. Und ich danke dir, bist du jetzt gerade hier mitten unter uns, wenn wir Lieder singen und dich anbeten und vor dich kommen. Dir, Jesus, dir, Gott, Vater, gehört alle ihr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Jetzt verabschiede ich auch unsere Gäste am Livestream. Wenn du Anbetung erleben willst, darfst du gerne wieder kommen in die Mino. Wir machen bewusst hier auch nach der Predigt einen Stopp machen im Livestream. Wir wünschen dir einen gesegneten Sonntag und uns hier. Wir wollen jetzt in die Anbetung gehen. Und wir haben auch Daniel und Daniela und Antonio, so, jetzt kommt es, die für uns beten. Also wenn jemand ein Anliegen hat, wenn jemand vielleicht gerade für einen Aufbruch in seinem Leben oder wenn etwas aufgebrochen ist, Gebet möchte, nimm das in Anspruch. Sie beten gerne für dich oder wenn du krank bist und Gesundheit brauchst, sie beten gerne für dich. Sie sind hinten da für dich. Und jetzt bitte die Band, dass ihr hier weitermachen. Danke vielmals.